Es gibt sehr viele, ich denke, subversive Herangehensweisen, sehr viele Abbildungen von Liebe, Begehren und Erotik, die brechen mit der Vorstellung, mit der wir aufgewachsen sind.
Love, maybe.
Always in the middle of our bloodiest battles.
You lay down your arms like flowering mines.
To conquer me home. Audre Lorde, 1970.
Ein Mann und eine Frau, beide nackt, bis auf einige Blätter, die intime Körperteile verdecken. Sie stehen vor einem Apfelbaum. Um seine dicken Äste windet sich der Körper einer Schlange. Ihr Kopf liegt neben dem Gesicht der Frau, die einen der Äpfel hält. Ich bin mir sicher, die meisten von euch wissen, welche Geschichte dahinter steckt. Adam und Eva. Eine der wahrscheinlich bekanntesten Erzählungen der westlichen Welt, unzählige Male dargestellt in der Kunst. In der Geschichte der, laut der Bibel, ersten Menschen der Welt geht es unter anderem um Begehren. Ein Gefühl so alt wie die Menschheit selbst. Das Begehren Evas wird symbolisiert durch den verbotenen Apfel. Manche Deutungen legen nahe, dass es auch eine sexuelle Dimension haben könnte. Die Verbindung von Begehren, Verführung und Scham, die durch die Vertreibung aus dem Paradies und die Erkenntnis von Nacktheit entsteht, deutet darauf hin, dass es eine Geschichte über sexuelles Verlangen ist. Genau dieses Begehren greift der Künstler Mathieu Croisier in seinen Werken auf. Sie sind spielerisch, berührend und provozierend. Croisier hat sich von Adam und Eva inspirieren lassen. Auf einer Fotografie hat er sich selbst als Eva inszeniert, lehnt an einer Wand, einen Apfel im Mund. Sein Blick fordert den Betrachter, die Betrachterin heraus. Das Begehren, das in der Bibel eher schambehaftet dargestellt wird, will Croisier aber umdeuten, von Scham befreien, mit einer queeren Perspektive neu denken. In einer Welt, die lange von heteronormativen Vorstellungen geprägt war, eröffnet das Konzept queeren Begehrens einen Raum für alternative Perspektiven. Es hinterfragt etablierte Vorstellungen von Geschlecht, Partnerschaft und Familie. Es fordert uns heraus, macht uns verletzlich und bringt uns an die Grenzen des Rationalen. Aber Begehren ist nicht nur ein individuelles Verlangen, sondern auch ein politischer Moment. Wie Audre Lorde schrieb, ist das Erotische nicht einfach ein Gefühl, sondern eine Quelle von Kraft und Wissen. Es geht hier auch um eine Kritik an gesellschaftlichen Normen, die vorschreiben, wie Menschen leben und lieben sollen. Love Maybe ist der Titel der neuen Ausstellung der Alexander Tutschek Stiftung. Die Ausstellung und dieser Podcast widmen sich der Frage, wie Liebe in der Gegenwartskunst dargestellt werden kann. Gerade in einer Zeit voller Krisen. Mit Fotografien, multimedialen Installationen und Skulpturen mit dem Material Glas beleuchtet die Ausstellung die Idee der Liebe als aktive Handlung, die Verantwortung und Fürsorge fordert. Inspiriert von dem Gedicht Audre Lordes, das den romantischen Mythos kritisch beleuchtet, und Bell Hooks Vision von Liebe als politischem Akt, eröffnet Love Maybe eine neue Perspektive. Liebe nicht nur als Gefühl, sondern als Utopie. Mein Name ist Sarah Fischbacher und in jeder Folge dieses Podcasts begleiten wir ein Kapitel der Ausstellung und lassen eine oder einen der KünstlerInnen zu Wort kommen, die ein Werk eigens für Love Maybe geschaffen haben. Es geht um Begehren und Intimität, um Fürsorge und Freundschaft, um Liebe jenseits des heteronormativen patriarchalen Blicks. Die Folgen werden ab dem 6. Februar wöchentlich veröffentlicht und können als Begleitung zur Ausstellung oder unabhängig gehört werden. Die ist noch bis zum 17. Juli in der Blackbox und dem Blackbox First Floor in München, Parkstadt Schwabing, zu sehen. In dieser Folge geht es um Begehren, wie es mal mit Liebe untrennbar verbunden ist und mal überhaupt nichts mit ihr zu tun hat, und darum, andere queere Darstellungen von Begehren zu zeigen. Auch durch diese Folge, durch die letzte dieses Podcasts, begleitet mich Jana Johanna Heckel, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung. Hallo Jana.
Hallo Sarah.
Jana, was bedeutet es denn, Begehren abseits heteronormativer Vorstellungen zu zeigen? Wie spiegelt sich das in diesem Kapitel der Ausstellung wieder?
Im letzten Kapitel oder im vierten Kapitel der Ausstellung sehen wir unterschiedliche Perspektiven auf das Begehren oder Liebesgeschichten, die eben nicht der, sagen wir mal, heteronormativen Kleinfamilie oder der romantischen Dimension entsprechen, sondern Arbeiten, die teilweise aus Momenten der politischen Unterdrückung,
sprechen oder entstanden sind. Ich denke gerade an die Arbeit von Libuše Jirkovská-Kova, eine tschechische Künstlerin, die mit der Serie Summer von 1984 mit ihrer Liebhaberin zu Hause ganz intime Bilder in der Badewanne von Nacktheit schnappschussartig aus der politischen Zensur heraus entwickelt hat.
Warum war es dir denn wichtig, queeres Begehren als eigenes Kapitel in diese Ausstellung mit aufzunehmen? Warum ist es vielleicht nicht auch in die anderen Kapitel mit eingewoben, sondern bekommt speziell diesen einen Raum?
Mir war ganz wichtig, dass es auch wie Fürsorge in unterschiedlichen Kapiteln Übergänge schafft, aber dass es herausgelöst nochmal eine eigene Sichtbarkeit bekommt. Dass es genauso neben elterlicher, fürsorglicher oder dem Begehren im heteronormativen Blick stehen kann.
Wir haben in den ersten drei Folgen auch über Blickregime gesprochen, über Sehschulen, viel über den Male Gaze, auch den menschlichen Gaze überhaupt. Jetzt widmen wir uns in diesem Kapitel der queeren Perspektive. Gibt es denn eigentlich auch sowas wie einen Queer Gaze?
Gute Frage. Der Künstler Paul Sepulveda würde sagen, ja. Und vor allem begegnet er uns in der Popkultur, in der Subkultur. Weil er sehr lange aus den, sagen wir mal, aus der Sichtbarkeit oder aus der Narration von romantischen Beziehungen, die uns begegnen, in der Mainstream-Kultur herausgehalten wurde, verboten war. Und deswegen teilweise in den Untergrund gedrängt wurde, also diese subkulturellen Arbeiten. Ich denke auch gerade an New York beispielsweise der 70er Jahre. Ich denke auch unter anderem an die Arbeiten von Nan Golden, die sehr viel sich in der Drag-Szene beispielsweise der 75er Jahre bis heute bewegt hat auch. Und auch Werke, die, wie beispielsweise die Libuše Jirkovská-Kova, überhaupt jetzt erst eine Sichtbarkeit erfahren. Diese Künstlerin ist über 70, arbeitet seit den 70er Jahren und hat erst jetzt gerade vor wenigen Wochen ihre erste große Retrospektive im Prager Nationalmuseum bekommen. Warum ist das so?
Das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht können wir uns der Antwort ein bisschen annähern in dieser Folge. Warum findest du es denn per se eigentlich wichtig, neue Perspektiven, in dem Fall queere Perspektiven, auf Begehren zu öffnen?
Ich denke, weil sie sehr viel spielerischer sein können, weil sie uns auch vorführen, wie bestimmte Machtverhältnisse, über die wir ja auch schon mit Emi Yarouak gesprochen haben, sich in heteronormativen Familienkonstruktionen fortschreiben. Es gibt, man kann sagen, man spricht heute auch oftmals von queerer Kinship, neue Formen des Miteinanders, mehr experimentelle Blicke auch auf Körper, auch auf normschöne Vorstellungen, was mir ganz wichtig war in der Ausstellung, was wir gerade auch in der Arbeit von Mathieu Croiset sehen. Sie haben beispielsweise nicht das Gemälde der schönen Mona Lisa, sondern wir sehen Partner, die sehr rund sind, als nackte männliche Körper. Natürlich gibt es auch Fetische in der, sagen wir mal, traditionellen Schwulenkultur. Das sind aber oftmals auch Klischees, die wir haben in der Mainstream-Vorstellung. Es gibt sehr viele, ich denke, subversive Herangehensweisen, sehr viele Abbildungen von Liebe, Begehren und Erotik, die brechen mit der Vorstellung, mit der wir aufgewachsen sind.
Mathieu Croiset ist ja auch der Künstler, dem wir in dieser Folge in den Fokus stellen wollen. Er ist ein Schweizer Fotograf. Wie bist du denn auf seine Arbeiten gestoßen, Jana?
Er ist mir in einer Gruppenausstellung für einen Schweizer Kunstpreis im Prifotoforum begegnet und wir haben damals die Zusammenarbeit sozusagen begonnen mit einem Projekt, das ihn noch aus dem Studium sogar verfolgt hat. Und als ich ihn für die Ausstellung eingeladen habe, wollte er eine ganz neue Arbeit, We Are All Queer Cyborgs ist der Titel, entwickeln. Und warum er mir auch eingefallen ist oder warum wir die Kommunikation überhaupt wieder aufgenommen haben, war diese Auseinandersetzung mit Monstrosität, die ich sehr mochte. Also alles das, was auch von Audre Lorde in dem Gedicht, diese Abgründe, die dunkle Seite der Liebe, die auch Scham, die ja auch schon am Anfang benannt wurde, die auch Vorurteile, die ihm begegnen, nutzt Mathieu meiner Meinung nach und transformiert sie, eignet sie sich an, spielt damit. Und das auf eine, ich finde, visuelle auch sehr verführerische Art und Weise.
Mathieu Croisier zeigt ja in seinen Arbeiten also intime Momente, Körperlichkeit und die unterschiedlichen Facetten von Sexualität, so hast du es auch gerade beschrieben, Jana. Und dabei entstanden sind Fotografien, die zwischen ja Moment und Inszenierung sich irgendwo bewegen, da changieren. Auch mit ihm haben wir sprechen können, auch Mathieu Croisier haben wir getroffen und ihn zum Beispiel die Frage stellen können, wie fühlt sich Begehren an, wenn es vom Mainstream befreit wird?
For this exhibition, like this will be like a specific installation.
Für diese Ausstellung wird es eine spezielle Installation geben. Das Projekt basiert größtenteils auf meinem eigenen Bildarchiv. Fotos, die ich in den letzten 4 Jahren hauptsächlich für mich selbst gemacht habe. Einige dieser Bilder habe ich speziell für die Ausstellung erstellt, doch die meisten existierten bereits und wurden bisher nie gezeigt. Als ich vom Thema der Ausstellung erfuhr, Intimität und die Darstellung queeren Begehrens oder die Möglichkeit, Begehren auf eine nicht mainstreamige Weise zu zeigen, begann ich in meinem Archiv nach Bildern zu suchen, die zu diesen Ideen passten.
I started to search for images that I did that in my mind were matching with these ideas. And so it's mainly, I mean,
es gibt zum Beispiel einige Bilder von meinem Freund. Sie zeigen intime Momente, die zugleich inszeniert sind und so eine Art Zwischenzustand einnehmen. Etwas, das weder völlig spontan noch vollständig künstlich ist.
To have pictures of queer people or gay men to show my point of view on desire. So it's there is my boyfriend and there is also just friends.
Croisiers Installation mit dem Titel We Are All Queer Cyborgs entwickelt sich also wie ein Puzzle. Er setzt Fragmente, Bilder und verschiedene Referenzen von Bibelgeschichten. Also in seinem Werk taucht beispielsweise auch das Motiv, die Erschaffung Adams, das wir aus der Sixtinischen Kapelle kennen, auf. Aber auch Referenzen auf die Popmusik, das setzt er so alles neu zusammen. Und die Bilder sind damit weniger lineare Erzählung als vielmehr ein assoziatives Geflecht, das er da im Raum entspinnt.
So yeah, I think I took like all these fragments and which is
ich habe all diese Fragmente genommen, das ist eigentlich immer mein Ansatz. Ich produziere viele Bilder und habe bestimmte Ideen und Richtungen im Kopf. Ich fange einfach an zu fotografieren und setze die Puzzleteile später zusammen, indem ich schaue, was passiert, wenn ich sie nebeneinander lege. So ist auch diese Installation entstanden. Sie war nicht vor den Aufnahmen geplant, sondern hat sich erst danach entwickelt. Während der Arbeit an diesem Projekt hörte ich viel das Lied Fruits von Oliver Sim, das eine Art Ode an queere Identitäten ist. Ich hatte ein Bild von zerquetschten Erdbeerkörben vom Markt, das für mich sofort eine Verbindung zu diesem Lied herstellte. Die roten Erdbeeren erinnerten mich an eine Zunge, die an einem Keks leckt, und an das Bild von mir mit dem Apfel, das ebenfalls in das Konzept passte. In gewisser Weise stelle ich mich selbst als Eva dar, die in den Apfel beißt, ähnlich wie es im Lied beschrieben wird. Diese Assoziation hat mich inspiriert.
And I'm trying to find a way also to maybe have a reference to this song in the text or yeah, I don't know exactly yet. And then for example, I had this image that is like very graphic and you don't really see again from the start what it is. And then the more like if you come closer, then you can see this, but it's not like obvious that it's like a male nude. And I just love the dialogue between those two, like me very close to these legs and sex and with this fruit and me looking at the camera. And it's kind of hard to describe into words, but to me, like, it makes sense in this. I don't know if I mean, sometimes I choose them very.
Manchmal wähle ich meine Referenzen ganz bewusst aus, aber oft sind sie einfach in meinem Kopf. Ich werde immer von dem beeinflusst, was ich sehe. Ich erfinde nichts völlig Neues. Vielmehr mische ich die Dinge, die mich umgeben, und mache daraus meine eigenen Geschichten.
And create my own stories with all these things. And I just have images in my mind that I'm trying to make happen, but. Yeah, here it was not like super planned references, I think. Like,
manchmal entstehen diese Verbindungen ganz spontan. Zum Beispiel das Apfelmotiv. Es ist untrennbar mit christlicher Ikonografie verbunden, was natürlich Sinn ergibt. Aber die bewusste Verbindung entsteht oft erst später.
It made sense to me, of course. But yeah, it was not like such a planned references. I mean, of course, the apple was a little bit this, yes. But, yeah.
Also hier begegnet uns Croisier jetzt auch das erste Mal selber als Subjekt dieses Bildes. Also das heißt, man sieht ihn auch in Selbstporträts oder in zumindest einem Selbstporträt, richtig?
Ja, absolut. Und was ich sehr schön und wichtig finde, wir haben ja vorhin auch schon öfter über Adam und Eva und die Sünde und die christliche Kultur gesprochen. Natürlich gerade im Christentum Homosexualität verboten gewesen. Sie ist mit Perversion gleichgesetzt worden. Ist es in vielen Ländern politisch heute noch, wurde mit Gefängnisstrafen, teilweise Todesstrafen versehen. Und ich glaube, diesen Moment der Scham und der Sünde, den eignet sich Mathieu Croisier hier an. Auf eine sehr spielerische, aber auch provokative Art und Weise, weil er nimmt den Apfel in den Mund, blickt in die Kamera. Und gleichzeitig ist in diesem Gestus natürlich auch etwas, was uns an Fetischkultur erinnert. Es ist eine sehr, man kann sagen, unterwürfige, auch in der Verbindung mit den anderen Bildern, die wir in diesem Geflecht, wie du es so schön genannt hast, von verschiedenen Bildelementen sehen, die teilweise sehr auch Elemente der Fetischkultur, der Sexualität, des Spielerischen in der Sexualität aufgreifen.
Auch gerade das, wenn ich das mit dem Apfel richtig im Kopf habe, auch so ein bisschen Bondage, Fetisch.
Absolut.
Daran, denke ich, knüpft das auch an, oder?
Genau, dieses Bondage-Bild ist natürlich das zweite oder wenn nicht sogar das erste, was einem in den Sinn kommt, aber dann wiederum auch ganz eigentlich unterwandert mit dieser unschuldigen Symbolik des Apfels, der Blüte. Also in all diesen Bildern, die wir in der Installation sehen, geht es genau gerade darum, dieses Spannungsfeld zwischen Fetisch und Natur, Lieblichkeit, Schönheit und Verwundbarkeit.
Meine Arbeit beginnt oft mit Fragmenten und manchmal arbeite ich ganz offensichtlich mit fragmentierten Körperteilen. Letztlich hat das Fotografieren selbst immer etwas Fragmentierendes. Durch das Beschneiden eines Bildes wird der Körper zerteilt auf einen Ausschnitt reduziert. Der Titel der Arbeit stammt von einem Graffiti, was ich auf der Straße gesehen habe und das mich sofort angesprochen hat. We are all gay cyborgs. Jemand hatte später darunter geschrieben, yes, we are. Diese Worte haben mich sehr berührt. Die Mainstream-Kultur vermittelt uns ständig das Bild, dass Heterosexualität der Normalzustand sei. Doch dieses Graffiti wirft eine provokante Gegenfrage auf. Vielleicht sind wir auch alle gay Cyborgs. Warum nicht? Ich liebe diese Idee.
Auf den Fotos dieser Installation We Are All Gay Cyborgs sind verschiedene Menschen abgebildet. Früher hat Croisier viel mit dem eigenen Körper und Selbstporträts gearbeitet, hast du uns schon erzählt, Jana. Für diese Arbeit hat er aber hauptsächlich Fotos von anderen Menschen ausgesucht. Und vor allem von Körperausschnitten, also Aufnahmen von Beinen, einer Zunge, die an einer Blume leckt oder ein Aktfoto eines Mannes. Denn Croisier geht's bei We Are All Gay Cyborgs auch darum, die Beziehung zwischen ihm und seinen Subjekten darzustellen.
Selbst bei ganz unterschiedlichen Projekten wie Porträts für Magazine geht es mir immer wieder darum, eine Beziehung zu der Person aufzubauen, die ich fotografiere. Es fühlt sich wie eine Art Kollaboration an, weil das Bild nur durch die Verbindung entsteht, die in diesem Moment zwischen uns existiert. Diese Verbindung, das Vertrauen, dass Menschen bereit sind, einem ihr Bild zu geben, ist besonders bei intimen Bildern wichtig, bei denen oft eine gewisse Verwundbarkeit mitschwingt. Da ich mich selbst vor der Kamera oft unsicher fühle, ist es mir wichtig, dass sich diese Menschen, die ich fotografiere, sicher und begleitet fühlen. Die Bilder, die in dieser Arbeit zu sehen sind, verweisen in gewisser Weise auf das Thema des Gedichts und der Ausstellung. Es sind ältere Bilder, die vielleicht eine Art Liebe oder Instinkt ausdrücken könnten. Da die Betrachterinnen nicht wissen, wer mein Freund ist und wer nicht, könnte man sich vorstellen, dass es hier um Liebe zu einem beliebigen Menschen geht, vielleicht zu dir, zu mir oder sogar zu einer Blume. Diese Bilder werfen die Frage nach der Verbindung zwischen den gezeigten Dingen auf. Vielleicht handelt es sich um Verlangen, wie im Fall der Erdbeeren. Es geht darum, dass die Betrachterinnen beim Ansehen der Bilder innehalten, nachdenken und sich fragen, was hier passiert und welche Beziehung zwischen den Motiven besteht. Das ist etwas, das ich mit dieser Arbeit erreichen möchte. Ein Raum der Reflexion über Beziehungen, Verbindungen und Interpretationen.
Das ist jetzt auch nochmal spannend, nachdem wir in den letzten Folgen auch viel über wer betrachtet und wer wird betrachtet und verschiedene Sehschulen gesprochen haben. Jetzt sagt Croisier uns hier gerade, you can't make the picture alone, it's a collaboration. Inwiefern spielt es in seinen Arbeiten eine Rolle, wenn wir da nochmal über diese Blicke sprechen, Jana?
Ja, ich denke, was er beschreibt, hat auch viel mit dem Moment der Intimität zu tun. Es sind oftmals Freunde oder Liebhaber, mit denen er zusammenarbeitet. Und was er aber wählt in der Perspektive, in den Bildausschnitten, sind nicht klassische, kann man sagen, Porträtaufnahmen, sondern ist gerade dieser Moment des fragmentarischen Körpers und die teilweise ganz fast monströs wirken, überdimensional sind oder auch klein und haptisch. Und indem er eigentlich diese, man kann sagen, fast schon ein Abstraktionsmoment der Körper produziert, einerseits für mich, es gibt eine sehr haptische, eine sehr sinnliche Variante, ein Element darin. Wir haben das Gefühl, wir sind eingeladen, auch an der Pflanze, an dem Stängel zu riechen, in den Apfel zu beißen. Andererseits werden die Körper aber auch nicht normschön dargestellt oder gelesen. Wir sehen Elemente. Wir wissen nicht, wie der Bauch, die Brust dahinter aussieht. Wir sehen Begehren, ich finde, fast aus einer internalisierten, aus einer fühlenden, aus einer inneren Perspektive.
Und das konfrontiert uns als Betrachtende ja auch vielleicht mit unseren Erwartungen, unseren Vorstellungen von Verlangen. Und das möchte auch Croisier mit seiner Arbeit, glaube ich, herausfordern. So hat er es uns erzählt.
I think it was mainly the idea of queering desire, so like this kind of.
Die Idee des queeren Begehrens, das einen Perspektivwechsel darstellt, ist für mich zentral. In der Fotografie wurde oft das Bild weiblicher, dünner Körper auf einem Blatt reproduziert. Ein sehr normatives und heteronormatives Bild von Begehren.
Still something, and it has been like a very major part of photography. And so this idea of queering.
Queeres Begehren hingegen bedeutet eine Wiederaneignung dieses Themas, ein Begehren, das sich nicht an heteronormative Vorstellungen halten muss. Ein Bild eines Fußes kann genauso Begehren ausdrücken wie der Schatten eines Tags an der Wand oder eine Blume. Es kommt darauf an, wie man es fotografiert und welche Anziehung man darin empfindet.
It could be anything in a way like if you photograph it in your own way, there is desire in photography. Yeah, if you choose to photograph this at this moment, you feel like an attraction to it, even if it's like a flower or a tag on the wall.
Genauso wie Begehren also unterschiedlichste Formen annehmen kann, kann Liebe das auch.
I don't have like a specific idea of what is love.
Ich habe keine feste Vorstellung davon, was Liebe ist. Sie verändert sich und entwickelt sich im Laufe der Zeit. Ich bin seit 7 Jahren mit meinem Partner zusammen und unsere Liebe verändert sich ständig. Liebe kann man für Freunde empfinden, für Menschen, die man bewundert, vielleicht sogar für solche, die man nie getroffen hat. Für mich ist Liebe etwas sehr Fluides, etwas, das sich zwischen Begehren und Zuneigung bewegt, das sich verbindet und wieder auseinandergeht.
Desire and love, because you can have, yeah, sometimes the two connect and then they separate and they connect again and yeah, you can feel love like very an event for someone you've never met before.
Beim Fotografieren erlebe ich manchmal magische Momente, die für mich Liebe widerspiegeln. Zum Beispiel bei einem Shooting mit Ellie, die im See schwimmen ging. Es war ein perfekter Sonnenuntergang. Alles schien harmonisch, alles schien zu passen. Ich ging mit einem strahlenden Gefühl nach Hause, ein Augenblick vollkommener Verbindung. Solche Momente passieren oft beim Fotografieren, selbst mit Menschen, die man kaum kennt. Für einen kurzen Moment entsteht eine besondere Verbindung, die dann vielleicht für immer verloren ist. Und genau das macht sie besonders.
I got home with like stars in my eyes and it was like one of the best moments in my life. It was like so beautiful. And I think it happens a lot also with photography. And I mean, I knew her before, but sometimes this happened also with people I've never met. I'm out there like making a reportage of something and there's like this super brief moment and just like this connection and then it's maybe gone forever.
Croisy sagt an der Stelle also, er hat keine feste Vorstellung davon, was Liebe ist, was ja aber nicht bedeutet, er hat keinen Begriff davon, sondern er lotet ihn einfach sehr frei und sehr offen aus. Also Erotik oder auch Begehren und eine besondere Verbindung miteinander spüren, fasst er da einfach sehr offen auf. Wenn ich jetzt nochmal an Audre Lorde denke, die spricht ja auch vom Erotischen oder auch vom Begehren als einer Quelle der Kraft und des Widerstands. Auch wieder da haben wir diese politische Komponente. Wie passt das denn vielleicht zu der Arbeit hier von Croisier?
Ja, Croisier hat es ja auch fast selber benannt. Er spricht von Fluidität. Und Fluidität ist natürlich auch ein Begriff, der viel für Gendernorm. Es gibt im Englischen ja diese wichtige Unterscheidung, dass man nicht von Geschlecht, sondern von Sex und Gender spricht und sagt, dass eigentlich Geschlecht etwas ist, was wir frei wählen können. Und auch die Frage, wie wir Geschlechterbeziehungen umsetzen. Und ich denke, da sind uns viele queere Beziehungen, auch in meinem eigenen persönlichen Umfeld, können uns ein Vorbild sein. Da es sehr schwierig ist, in typische Normvorstellungen von Mann, Frau, Kategorien, Care-Arbeit zu verfallen, weil es eben oftmals Beziehungen sind, die gleichgeschlechtlich agieren und somit nicht in diese binären Vorstellungen hineinpassen.
Und Begehren als politischer Akt, das vielleicht auch diese Binarität aufgreift, das ist auch wieder für die Autorin und Politologin Emilia Roack ein wichtiges Thema, die uns in der ersten Folge dieses Podcasts schon begegnet ist. Und sie beschreibt, wie gesellschaftliche Strukturen intime Beziehungen prägen und gleichzeitig von ihnen herausgefordert werden können. Roack sieht auch queeres Begehren als Widerstand gegen normative Vorstellungen von Liebe und Beziehungen. Und darüber konnten wir ebenfalls nochmal mit ihr sprechen.
Also zum Beispiel die Repräsentation von lesbischer Liebe finde ich extrem schön und heilsam, einfach so diese Bilder zu haben. Wir funktionieren sehr viel mit Bildern. Das heißt, alles, was wir sehen, wollen wir auch reproduzieren. Also das neurologisch ist es sehr verständlich, warum wir so funktionieren. Und deshalb habe ich das auch versucht mit meinem Sohn, dass er diese Bilder, dass sie allgegenwärtig sind, dass sie jetzt nicht Ausnahme sind, dass sie jetzt nichts Komisches an sich haben. Also zum Beispiel, wenn er queere Paare sieht, ist es das Normalste der Welt für ihn. Und zum Beispiel für meinen Neffe, der sehr wenig mit queeren Menschen konfrontiert ist, es hackt in seinem Kopf. Also er kann das jetzt nicht zusammenbringen mit Liebe. Genau, und deshalb sind diese Repräsentationen extrem wichtig, extrem wichtig. Er soll aber nicht damit aufhören. Sehr oft denken wir, okay, wenn wir die Repräsentation jetzt erfüllt haben, dann haben wir den halben Job gemacht. Nein, sondern es geht auch um viel mehr als das. Also die Repräsentationen sind gut, aber dann müssen wir die Arbeit leisten, damit der Grund, warum es bisher nicht repräsentiert war, adressiert werden.
Queeres Begehren und Liebe sind also nicht ausreichend repräsentiert in unserer Gesellschaft. Kunst und Kultur können allerdings Werkzeuge sein, um patriarchale Normen zu durchbrechen und neue Bilder zu formen von Begehren und von Romantik. Derzeit erleben wir eine langsame Öffnung in der westlichen Welt. Traditionelle Vorstellungen von Partnerschaft und Familie werden durch neue Modelle wie Patchwork-Familien, queere Netzwerke, queeres Kinship, hat Jana vorhin schon einmal angesprochen, oder Chosen Families erweitert. Diese alternativen Lebensgemeinschaften, die schaffen also Raum für Individualität, Solidarität und Flexibilität und stellen gleichzeitig die herkömmliche Rollenvorstellung und die gesellschaftliche Erwartung an die Normfamilie in Frage, Normfamilie in Anführungszeichen. Während traditionelle Darstellungen oft auf Stereotypen beruhen, schaffen queere Perspektiven Räume für ein breiteres Spektrum an Begehren, an Liebe, in denen Körper und Beziehungen nicht normiert, sondern gleichermaßen wertgeschätzt werden. Das ist auch das Ziel von Love Maybe. In 4 Folgen haben wir analog zu den 4 Kapiteln der Ausstellungen Ideen von subversiven, inklusiven, freien Formen von Liebe und Beziehung gesammelt. Wir haben vielschichtige Perspektiven auf Liebe gezeigt, die nicht nur heteronormativen Bildern entsprechen. Die Vorstellung von Liebe wird oft mit romantischen, exklusiven Paarbeziehungen verknüpft. Ein Bild, das tief in unserer Kultur verwurzelt ist. Doch diese Sichtweise übersieht die vielen anderen Formen von Intimität. Freundschaften, alternative Familienmodelle oder nicht monogame Beziehungen, die ebenso tief und bedeutsam sein können. Für Emilia Roack ist die subversivste und revolutionäre Form
also,
der Liebe.
Also da sind Beziehungen, die auch in sich was Subversives haben, und das sind Beziehungen, die generell ausgeblendet werden oder deren Nutzen oder deren Wichtigkeit für unser Leben auch unterminiert wird, runtergespielt wird, ausgeblendet wird. Und also die Liebesbeziehungen zwischen Freunden und Freundinnen sind die haben keinen Nutzen für den Kapitalismus. Sie haben keinen Nutzen für den Staat. Deshalb gibt es auch keine Verträge zwischen FreundInnen. Und deshalb sind sie auch Orte, sie haben ein enormes subversives Potenzial, weil sie können sich auch frei entfalten. Und Freundschaften sind die einzigen Beziehungen, also verglichen mit romantischen Beziehungen und mit romantischen Beziehungen und mit familiären Beziehungen, die ohne Liebe nicht bestehen können. Also wenn Freundinnen sich nicht mehr lieben, dann gehen sie auseinander. Es gibt jetzt keine Norm, keine gesellschaftliche Norm, die sagt, nee, ihr solltet trotzdem es versuchen, zusammenbleiben. Oder es gibt kein institutionelles Gerüst, der daran geknüpft ist, etc. Und es heißt aber nicht, und es gibt oft die Tendenz jetzt neulich sozusagen so, ja, Freundschaften sind viel besser als die romantische Liebe. Nein, sind sie nicht. Sie sind anders. Sie geben uns etwas anderes. Sie sind nicht besser oder schlechter. Sie sind einfach nur anders. Was ich in der romantischen Beziehung suche, kann ich nicht in der Freundschaft finden oder nicht alles. Und umgekehrt auch. Und deshalb ist es wichtig, eben so diese Andersartigkeit auch anzunehmen, ohne automatisch beide Beziehungen in einer Konkurrenz aufzustellen.
Jana, jetzt nach diesen vielen Gesprächen über Liebe, über Beziehungen, diese verschiedenen Spielweisen von Liebe, wieso wird dieses Thema eigentlich gerade wieder entdeckt? Wieso entdeckt die Kunst das eigentlich auch für sich gerade wieder?
Sehr gute Frage. Es sind mir gerade, also ich arbeite ja schon seit fast 2 Jahren an der Ausstellung, und an vielen Stellen in vielen Ländern in der letzten Zeit Ausstellungen zum Thema Liebe aufgepoppt. Und was ich mich frage, oder auch warum diese Wiederentdeckung in Anführungszeichen, weil sie vorher auch teilweise überhaupt nicht übersetzt wurden, die Texte von Bell Hooks und vor allem auch Audre Lorde im deutschsprachigen Raum. Ich denke, was sie uns zeigen, ist, dass Liebe über Intimität und Fragilität funktioniert, dass sie als eine verbindende Kraft ein Gegenpol zu dem Klima des Separatismus, des politischen Populismus, des Aufflammens von sehr viel auch Hass, eine Sprache des Hasses, die uns gerade mit Blick auf die furchtbaren Diskussionen in Internetforen, die einen Gegenentwurf bilden und die eine Verbindung, vielleicht eine Form von Widerstand gegen diese normativen Kategorien bedeuten kann.
Ja, danach kann nun wirklich wahrscheinlich gar nichts mehr kommen. Da brauche ich nichts hinzuzufügen. Schön, Jana, dass wir hier an dieser Stelle so viel über Liebe, Liebe in der Kunst, über Intimität, über Fürsorge, über Begehren sprechen konnten. Ich danke dir sehr für das Gespräch und vor allem danke ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dranbleiben. Love Maybe ist ein Podcast der Alexander Tutschek Stiftung, begleitend zur gleichnamigen Ausstellung. Die ist noch bis zum 17. Juli in der Black Box und dem Black Box First Floor in München, Parkstadt Schwabing, zu sehen. Die Alexander Tutschek Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die zeitgenössische Kunst und Wissenschaft fördert, mit Sitz in München. Die Interviews mit Mathieu Croisier und Emilia Roack hat Jaya Mirani geführt. Alle 4 Folgen dieses Podcasts sind überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion von Artbeats im Auftrag der Alexander Tutschek Stiftung.